SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Manche Sprichwörter, die sind einfach abgedroschen und trotzdem ist was Wahres dran. Der frühe Vogel fängt den Wurm, ist vermutlich so eins. Denn auch wenn das Ausbildungsjahr erst im Spätsommer beginnt, jetzt ist für viele Schülerinnen und Schüler die Zeit, sich um einen guten Ausbildungsplatz zu bewerben. Dafür wirbt ab kommender Woche die Bundesagentur für Arbeit in einer Woche der Ausbildung. Denn auch wenn Ende des Jahres wieder viele, viele Ausbildungsplätze wahrscheinlich offen bleiben werden, die besten Plätze, die sind schnell weg, sagt die Arbeitsagentur. Auch wir schauen deswegen heute schon auf die Ausbildung, aber wir schauen auch drauf, was gerade nicht so gut läuft. Der DGB Rheinland-Pfalz hat nämlich seinen Ausbildungsreport vorgestellt und dieses Mal genau drauf geschaut, unter welchen Bedingungen Ausbilderinnen und Ausbilder arbeiten. Außerdem nehmen wir das 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur unter die Lupe, das Bundestag und Bundesrat diese Woche beschlossen haben. Und wir stellen fest, das Geld alleine macht zumindest die Baubranche noch nicht wirklich glücklich. Warum genau? Auch das klären wir hier in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, immer weniger junge Menschen in Deutschland machen eine Ausbildung. Nach ein paar Jahren, wo sich die besonders große Corona-Lücke etwas geschlossen hat, sind letztes Jahr knapp 490.000 Ausbildungsverträge geschlossen worden und damit wieder ein 0,5% weniger als noch 2023. In Baden-Württemberg gab es immerhin noch einen kleinen Aufwärtstrend, in Rheinland-Pfalz dagegen den niedrigsten Wert seit mindestens 10 Jahren. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund in Rheinland-Pfalz ist das im Ländervergleich der vorletzte Platz. Gleichzeitig gibt es einen Fachkräftemangel und viele junge Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wo die Probleme in der Ausbildung liegen, das hat der DGB mit seinem Ausbildungsreport analysiert und Marcel Fehr fasst die Ergebnisse für uns zusammen.
Es passt nicht so richtig zusammen. Knapp 23.000 Ausbildungsverträge wurden im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Gleichzeitig gibt es im Bundesland einen Fachkräftemangel und über 140.000 Jugendliche ohne abgeschlossene Ausbildung. Ein deutliches Missverhältnis. Susanne Wingertszahn, die Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz, findet, daran muss sich was ändern.
Der DGB fordert, dass es Zeit gibt und Ressourcen gibt und Wertschätzung für Ausbilderinnen und Ausbilder und dass es mehr Betriebe und Unternehmen gibt, die ausbilden und dass sie alle Möglichkeiten nutzen, die es gibt, sei es durch assistierte Ausbildung, sei es aber auch über einen Fonds.
In diesen Fonds sollen die Betriebe einzahlen, die nicht ausbilden und das Geld soll dann an die Betriebe gehen, die ausbilden. Zuckerbrot und Peitsche. Laut dem DGB bilden nur noch 20% der Betriebe in Rheinland-Pfalz überhaupt aus. Tendenz rückläufig. Der Verband nimmt deshalb auch die Unternehmen in die Verantwortung, die Jugendlichen wieder erreichen und motivieren zu müssen, zum Beispiel über Social Media.
Wir haben Potenziale bei Migrantinnen und Migranten, wir haben Potenziale bei Frauen, für die manche Ausbildungsberufe noch nicht attraktiv genug sind.
Gleichzeitig gäbe es laut DGB auch innerhalb der Ausbildungen Verbesserungsmöglichkeiten. Häufig müssten Auszubildende Überstunden leisten oder Aufgaben erledigen, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben. Über die Hälfte bekommt nur selten persönliches Feedback zu ihrer Arbeit. Ein Motivationskiller. Peter Fechner macht eine Ausbildung zum Elektroniker bei der BASF in Ludwigshafen. Mit seiner Betreuung im Unternehmen ist er zufrieden, aber sieht Nachholbedarf bei der Berufsschule.
Uns fehlen Lehrer. Wir haben häufige Ausfälle, weil einfach Lehrer krank werden, keine Vertretung kommen kann. Wir haben veraltete Lernpläne, die nicht mehr an die aktuellen Herausforderungen der Berufsbilder angepasst sind. Und die Ausstattung der Schulen ist halt unglaublich schlecht.
Im bundesweiten Vergleich liegt Rheinland-Pfalz bei den Ausbildungen auf dem vorletzten Platz. Es gibt also einiges zu tun.
Ja, einiges zu tun sieht der DGB auch bei den Ausbilderinnen und Ausbildern. Sie sind mit die wichtigsten Ansprechpartner für Azubis. Vorneweg, die meisten Azubis sind mit ihrer Betreuung zufrieden und die Mehrheit der Ausbilder, die ist engagiert und kompetent, sagt der DGB. Aber gleichzeitig gibt es halt noch Luft nach oben, denn oft fehlen beispielsweise die Zeit für Feedback oder pädagogische Qualifikationen. Barbara Kreis-Engelhardt ist die Vizepräsidentin des Bundesverbands Deutscher Berufsausbilder und sie ist Professorin für Leadership an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Frau Kreis-Engelhardt, wie erleben Sie denn die Situation von Ausbilderinnen und Ausbildern in den Betrieben?
Wenn wir unseren Ausbilderinnen und Ausbildern zuhören, dann stellt sich immer die Situation so dar, dass gerade in der Ausbildung deren Arbeit sich massiv verändert hat in den letzten 50 Jahren. Das heißt, die Rolle von ihnen hat sich extrem verändert, weil wir jetzt auch durch Technologieveränderungen auch hier noch massive Veränderungen sehen werden in der nächsten Zeit. Ich nenne jetzt nur mal das Stichpunkt KI. Pädagogisch ist es den Ausbildern, den engagierten Ausbildern bewusst, dass sie einen Wandel hin vom Lernbegleiter zum Coach teilweise schon machen, aber auch machen müssen. Das ist also, so wie es auch im DGB-Report aufgezeigt ist, notwendig, aber auch keine Neuigkeit. Das wissen wir schon über 10 Jahre.
Der DGB selbst versteht seine Ergebnisse ja nicht als Vorwurf gegen die Ausbilderinnen und Ausbilder. Stattdessen würden die häufig selbst unter schlechten Rahmenbedingungen und unter hohen Belastungen leiden. Was macht denen denn besonders zu schaffen?
Ganz spannend ist, dass sie, so wie es der Report auch zeigt, nicht unbedingt viel Zeit haben. Denn es ist ja nicht so in den Unternehmen, dass wir einen Ausbilder haben, der nur für eine Gruppe von homogenen Auszubildenden zuständig ist. Sondern in der Regel haben wir es mit einer Gruppe von Menschen in der Ausbildung vereint tätigen. Wir haben die Ausbilder, wir haben die Ausbildungsbeauftragten, die aber auch neben diesem Job noch andere Funktionen wahrnehmen müssen. Das heißt, sie sind in der Sandwich-Position, müssen auf der einen Seite ihre Fachspezifitäten erledigen und müssen auf der anderen Seite dann für die Auszubildenden da sein. Und dann haben wir noch die Veränderungen am Markt und im Unternehmen und die Veränderung in der Gesellschaft. Ja? Wir haben nicht nur eine Krise, die wir in den letzten Jahren haben, und wir haben auch den Wertewandel in einer Gesellschaft mit den unterschiedlichen Anforderungen und Haltungen der betroffenen Personen, die in diesem Ausbildungsprozess zusammenkommen.
Mit Blick auf die Azubis stellt der DGB 2 gegenläufige Herausforderungen fest. Einerseits gibt es immer mehr Azubis mit schlechter Schulbildung, Lernschwächen, sprachlichen oder kulturellen Herausforderungen. Andererseits gibt es mehr und mehr Azubis, die Abitur haben, also womöglich am ganz anderen Ende der Leistungs- und Erwartungsskala stehen. Wie können Ausbilderinnen und Ausbilder diesem Spektrum denn gerecht werden?
Indem sie selber erstmal Fach- und Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, pädagogische Kompetenz besitzen und in ihrer Mitte sind, nämlich resilient sind, dass sie genau diese Welten zusammenbringen. Das heißt, sie brauchen ein Fachqualifizierungsniveau und sie brauchen natürlich auch die Resilienz, also die in der Person liegenden Fähigkeiten. Denn dann kann ich den Spagat gut begleiten. Wenn ich gestresst bin, weil ich mit einer Anforderung konfrontiert werde, wie beispielsweise ich verstehe die Sprache nicht, weiß aber nicht, wie ich adäquat rüberkomme, ja, dann brauche ich vielleicht sogar dort IT-Kompetenz, um mir einfach einen Sprachübersetzer im Unternehmen dazu zu holen. Ja?
Bringen Berufsausbilder diese ganze Bandbreite von Anforderungen denn alle mit?
Unterschiedlich. Die Engagierten, ja, die arbeiten sich ein. Sie lassen sich auf das Neue ein. Es gibt auch Unternehmen, die ihre Ausbilder qualifizieren. Beispielsweise in der Automobilindustrie gibt es das ein oder andere Unternehmen, gerade die großen natürlich, die Qualifizierungen wie agiler Coach anbieten oder wie Mediationstechniken, ja, um eben diese Konflikte, die auf diesen Spannungen heraus resultieren, um mit denen zurechtzukommen. Was wir häufig sehen, ist, dass aber dann kaum mehr Zeit und Raum bleibt, sich mit dem am Ausbildungsprozess anderen beteiligten Institutionen noch weiter zu committen, ja, zum Beispiel mit den Berufsschulen oder mit den Kammern. Die wenigsten Ausbilder werden heute freigestellt, allein schon um bei der Kammer im Prüfungswesen tätig zu sein. Gucken Sie sich mal das Alter der Prüfungspersonen an in den Kammern. Das ist genau die Konsequenz, wenn aktive, im Beruf stehende Ausbilderinnen nicht mehr freigestellt werden. Es kann nicht erwartet werden, bei, sage ich mal, 30, 32 Tagen Urlaub im Jahr, dann die Freizeit für das Abnehmen von Kammernprüfungen zum Ehrenamt zu übernehmen. Das ist nicht gut für die Qualifikation im Bildungssystem, auch für den Stand der dualen Bildung. Richtig.
Dann kommen wir zum Schluss doch nochmal auf die Ausbilderinnen und Ausbilder zurück und fassen einfach mal zusammen. Was brauchen die denn Ihrer Meinung nach, um den Anforderungen von Azubis, den Unternehmen, aber auch sich selbst gerecht zu werden und damit eine gute Ausbildung möglich zu machen?
Also auf jeden Fall brauchen sie als erstes, würde ich sagen, Wertschätzung. Wertschätzung, und dadurch braucht es eben das entsprechende auch Qualifizierungssystem, wo sie selber, wenn sie zum Beispiel in einer Art Punktesystem sich weiterbilden, einen Status erlangen können, der sie als Führungskraft identifiziert im Unternehmen oder positioniert, sie dann auch eine adäquate Vergütung bekommen können. Denn ja, Wertschätzung und Vergütung, die haben eine Korrelation. Das zweite ist Zeit, um mich auf komplexe Sachverhalte, und die Aufgaben eines Ausbilders sind ja nicht mehr unbedingt wie früher einfach strukturiert, sondern sie sind komplex auf verschiedenen Ebenen. Und um die gut zu bespielen, individuell auf denjenigen, der in die Ausbildung geht, damit die Abiturienten nicht wieder vorzeitig das Unternehmen verlassen, weil sie sagen, nö, weiß ich eh schon, oder würde ich anders machen, geht aber nicht. lasse ich mit mir nicht machen, kündige ich halt. Ja, das ist ja vielfach zu beobachten. Oder aber auch um diejenigen, die die sprachlichen Barrieren haben, dort auch adäquat zu unterstützen. Ja, braucht es auch Zeit. Denn Lernen braucht Zeit und Lernen braucht Erfahrung. Und dadurch dürfen Sie als Begleiter und als Coach auftreten. Und Sie würden auch gerne, gerade die Engagierten, an diesen Ausbildungsprozessen, diesen übergeordneten teilhaben. Also auch Teilhabe, finde ich, ist ein guter Punkt. Den Punkt, glaube ich, darf man auch noch mit reingeben.
Wertschätzung, Zeit und Teilhabe für Ausbilderinnen und Ausbilder, das fordert Barbara Kreis-Engelhardt, Vizepräsidentin des Bundesverbands Deutscher Berufsausbilder. Frau Kreis-Engelhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Also auch da gibt es noch einiges zu tun. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die duale Ausbildung in Deutschland ein Erfolgsmodell ist und bleibt. Sie bietet sogar den besten Schutz vor Arbeitslosigkeit. Besser selbst als ein Studium. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Trotzdem bleiben jedes Jahr Zehntausende Ausbildungsplätze unbesetzt. Unter dem Motto »Mach dich wichtig« will die Bundesagentur für Arbeit jetzt in der Woche der Ausbildung junge Menschen dazu bewegen, sich frühzeitig um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Worauf es bei einer erfolgreichen Ausbildung ankommt, das hat sich die BA-Chefin Andrea Nahles bei einem Baugerüsthersteller in Güglingen bei Heilbronn zeigen lassen. In insgesamt 18 Berufen bildet das Unternehmen aus und Jan Arnecke war für uns dort.
Gerüste stehen bei Wind und Wetter, auf Baustellen oder auch bei Events. Und damit sie nicht rosten, werden sie verzinkt. Wie das funktioniert, lernt aktuell Kevin Gunn, Azubi, als Chemikant bei der Firma Leier in Güglingen im Kreis Heilbronn. Bevor er den eher unbekannten Beruf gefunden hat, hat er lange überlegt.
Ob ich doch ein Studium oder eine Ausbildung machen soll? Auf jeden Fall wollte ich auch was Praktisches machen, was in dem Studium eben gar nicht vorhanden wäre. Auch müsste ich noch eine Nebentätigkeit nachgehen, damit ich auch ein Gehalt verdienen würde, was bei der Ausbildung eben schon alles mit dabei ist. Und der Beruf Chemikant wäre jetzt als Studiummodell gar nicht so vorhanden, weshalb ich mich dann auch für die Ausbildung entschieden habe.
Aber warum nicht beides? Erst eine Ausbildung, dann studieren. Das macht Tobias Pfefferle, ebenfalls bei Leier, mit einem kooperativen Studienmodell. Er wurde zuerst kaufmännisch ausgebildet und steht jetzt kurz vom Bachelor zum Wirtschaftsingenieur. Zuerst eine Ausbildung zu machen, hat für ihn viele Vorteile.
Also jetzt in meinem Fall Industriekaufmann habe ich auf der kaufmännischen Sicht von der Buchhaltung bis zum Personalwesen, vom Einkauf, Vertrieb und Marketing, wie gesagt, die komplette Wertschöpfungskette kennenlernen dürfen und auch im regelmäßigen Austausch mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen wurde mir auch bewusst, die diesen Vorzug nicht hatten, sondern nur ein normales Vollzeitstudium machen. Das hat mir sehr viel gebracht, diese Einblicke in die Berufswelt schon erhalten haben zu dürfen.
Mit der Woche der Ausbildung will die Bundesagentur für Arbeit auf das vielfältige Angebot aufmerksam machen, erklärt die Vorsitzende Andrea Nahles.
Wir wollen die jungen Leute sensibilisieren, dass die Ausbildungsfrage jetzt ansteht, dass sie konkret wird, wenn sie in den Abgangsklassen sind. Und das ist einfach der Door-Opener für das gesamte Berufsleben. Also wer wirklich Top-Runner sein möchte, der sollte jetzt damit anfangen und nicht erst warten bis in den August, wenn er den Schulabschluss in der Tasche hat.
Auf die Ausbildung hinzuweisen, vor allem eben auch auf die unbekannten Berufe, findet auch Tobias Dürrmeier, der Geschäftsführer von Leier, wichtig. Auch dort spürt man, dass die Bewerberzahlen zurückgehen.
Das liegt aber vor allem auch daran, dass diese Berufsbilder unbekannt sind und deswegen die jungen Menschen, auch vielleicht die Agentur für Arbeit, diese Berufsbilder so im Detail nicht kennen. Und wenn ich bei der Agentur für Arbeit auf der Homepage bin, da sind es 328 Ausbildungsberufe, wer soll denn die alle kennen?
Gute Frage, aber bei so einer Fülle ist eigentlich für jede und jeden etwas dabei. Man muss nur früh genug danach suchen.
Sie bleibt ein Erfolgsmodell, wenn auch mit einem Imageproblem, die Ausbildung. Aber vielleicht tut sich da ja so langsam wieder was.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert. Dieses Mal hat uns wieder eine Frage anonym erreicht von einer Physiotherapeutin, die in einer Reha-Klinik arbeitet. Und da schreibt sie, herrschen unfaire Arbeitsbedingungen. Denn die Kolleginnen und Kollegen in den frühen Reha-Phasen, also mit stationären Patienten, hätten viel mehr Zeit für Vorbereitung, für Dokumentation, E-Mails, Besprechungen, viel mehr Zeit als sie selbst, die im ambulanten Bereich der Klinik arbeitet. Das heißt, die Arbeitsbelastung für sie ist ungleich höher. Sie will deswegen wissen, darf der Arbeitgeber die Mitarbeiter so behandeln, nur weil die Krankenkassen für die stationären Reha-Phasen pro Patient mehr bezahlen als für die ambulanten Leistungen bei den gleichen Patienten? Unsere Arbeitsrechtlerin Julia Englert sagt:
Leider ja. Das liegt am Weisungsrecht des Arbeitgebers. Dieser kann nämlich Inhalt, Ort und Zeit unter Berücksichtigung der Interessen des Beschäftigten festlegen. In Ihrem Fall ist der Inhalt die Arbeitsdichte, also wie viel Zeit Sie pro Patient haben. Und das hängt natürlich dann maßgeblich bei Ihrem Arbeitgeber damit zusammen, wie er das refinanziert bekommt. Wenn Sie jetzt allerdings mit Ihrer Zeit nicht hinkommen und klar ist, dass Sie dadurch Fehler machen könnten, dann können Sie eine Gefährdungsanzeige schreiben, die dann beinhaltet, dass Sie zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit haben und dass dadurch die Fehleranfälligkeit steigt. Falls es bei Ihnen im Betrieb einen Betriebsrat gibt, können Sie auch dort Ihre Beschwerde anbringen. Aber grundsätzlich gilt erstmal, dass der Arbeitgeber den Inhalt der Arbeitsleistung festlegen kann.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Geld alleine macht offenbar nicht wirklich glücklich. Diese Woche haben Bundestag und Bundesrat den Weg freigemacht für 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur. Schienen, Straßen, Brücken, Schulen und noch vieles mehr könnten davon gebaut werden. Aber die Bauindustrie, die durch die Umsetzung der Projekte wahrscheinlich zumindest als erstes profitiert, sagt, naja, schöner Anfang, aber damit der Investitionsstau der vergangenen Jahre sich auflöst, braucht es noch andere Dinge. Welche genau? Das hat Wolfgang Brauer nachgefragt.
Im Süden von Mannheim baut die Firma Sachs & Klee gerade eine neue Wendeschleife für die Straßenbahn. Ein riesiger Drillbohrer höhlt ein 7 Meter tiefes Loch aus. Überall sind Erdhaufen. So wie hier könnte es bald in ganz Deutschland aussehen, wenn die 500 Milliarden Euro Sondervermögen, die Bundestag und Bundesrat diese Woche beschlossen haben, in die Infrastruktur investiert werden. Oberbauleiter Michael Kimmel freut sich über diesen Impuls für die Baubranche, aber ist auch skeptisch.
Wir hoffen, dass so viel Geld wie möglich ankommt, da wo es eigentlich auch hingehört, beim Bauen. Vom Verwalten wird nichts besser, sage ich mal ganz einfach.
Denn die Verwaltung, also Bürokratie, macht das Sondervermögen alleine nicht schlanker. In seinem Baubüro sitzt Michael Kimmel inmitten von Papierbergen. Pläne und Unterlagen für die kleine Baustelle.
Der Verwaltungsapparat wird natürlich immer größer. Mittlerweile wird geplant, dann kontrolliert jemand, dann kontrolliert wieder jemand, der wo kontrolliert hat. Das ist das, was, glaube ich, viel Geld hängen bleibt und mit Sicherheit auch zu vermeiden geht.
Hinzu kommt, die Planungszeiten für neue Straßen und Bahnstrecken, aber auch Schulen und Kindergärten sind viel zu lang. Sie dauern auf 10 Jahre und mehr, beklagt Thomas Weiler. Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz.
Wir müssen im Bereich der Planung einfach schneller und effizienter werden. Was den Unternehmen extrem helfen würde, wenn sie einen zentralen Ansprechpartner hätten und alle Behörden zusammen und nicht gegeneinander arbeiten. Wir müssen die Prozesse digitalisieren, Genehmigungsverfahren besser abstimmen und einfach schneller werden, damit wir so eine Chance, die mit dem Investitionsprogramm verbunden ist, auch zum Erfolgsmodell werden lassen können.
Und noch ein Problem beobachtet Thomas Weiler. In den Ämtern fehlen inzwischen viele Fachleute, zum Beispiel für die Infrastrukturplanung.
Im Bereich der Planung rächt sich im Moment, dass wir im Bereich der chronisch unterfinanzierten Infrastruktur, im Bereich der Verwaltung uns über Jahrzehnte teilweise kaputt gespart haben. Die Fachkräfte sind nicht mehr da, die Kapazitäten und das Know-how fehlt. Und deshalb müssen wir in irgendeiner Form gegensteuern.
Immerhin ein Problem sind die Bauunternehmer nicht, Personalmangel. Trotz Baukrise hat die Branche in den vergangenen Jahren Personal aufgebaut oder zumindest gehalten, erklärt Bauunternehmer Klaus Rohletter. Seine Firma Albert Weil hat viele Bauprojekte in Rheinland-Pfalz.
Auch in den vergangenen Jahren haben wir zu keinem Zeitpunkt uns von Mitarbeitern getrennt, sondern wir haben die, und ähnlich haben das unsere Kollegen auch gemacht, die im Infrastrukturbau tätig sind, haben unsere Mitarbeiter auch alle einsetzen können, haben immer wieder auch Aufgaben gefunden und halten unser Personal, unsere Bauleiter und Polierer und Mitarbeiter dafür bereit, um diese Aufgaben auch anzunehmen.
Und so hofft die Baubranche, dass die 500 Milliarden Euro Sondervermögen jetzt wirklich einen Bauboom auslösen. Dass das Geld bald da ist, ist ein wichtiger erster Schritt, sagt Verbandsvertreter Thomas Weiler.
Mit dem Investitionspaket besteht ja die Chance, dass wir für 10 Jahre Chancen haben, Planungssicherheit zu erhalten. Und das wäre für die Baubranche natürlich ein großer Faktor, den wir gerne nutzen wollen.
Immerhin. Und ich glaube, wenn es jetzt schon da ist, das 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur, dann hofft nicht nur die Baubranche, dass es Deutschland wieder nach vorne bringt. Das war SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.